Schreiben ist für mich eine Form des Gebets und ich habe dieses Buch in einem mystischen Zustand geschrieben. Das sagt der Autor Senchuran Varataraja über seinen Roman mit dem Titel Rot und dann in Klammern darunter geschrieben Hunger. In dem Roman geht es um den Leib, um den Hunger nach Nähe und um die Einsamkeit als Urgrund und Motor des Seins. Senchuran Varataraja ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Hallo.
Ich hab dich zum Fressen gern oder auf Englisch I want to eat you out. Der Wunsch, den geliebten Menschen verspeisen zu wollen, scheint dem Menschen originär einverleibt zu sein. Woher kommt denn dieser Wunsch?
Ich glaube, dieser Wunsch kommt aus der Erfahrung und der Empfindung, dass der Mensch, den wir lieben, immer zu weit entfernt ist. Wir liegen auf dem Menschen, auf dem Schoß des Menschen, den wir lieben. Dieser Mensch liegt auf unserer Brust und wir merken diesen unendlichen Abstand, für den wir keine Maßeinheit haben, den wir nicht beziffern können. In dieser Erfahrung steckt das Wissen, dass der Mensch, den wir lieben, nie nah genug sein kann, dass er immer der abwesendste und der entfernteste Mensch ist. Und daraus, aus dieser Richtung, kommt der Hunger.
Aber das ist ja dann ein Dilemma. Je mehr wir einen Menschen lieben, je entfernter sind wir ihm auch, weil wir ihn nie so ganz und gar lieben können, wie wir es eigentlich bei der heißesten Liebe möchten.
Aber ich glaube, auch diese Liebe kommt aus einer Vorstellung, die mit dem Besitz und dem Besitzergreifen zusammenhängt. Und ich würde immer dafür plädieren, zu sagen, wenn wir einen Menschen lieben, lieben wir nicht das Bekannte, nicht das allzu Vertraute, sondern die unendliche Fremdheit in diesem Menschen. Das, was sich uns entzieht, das, was unverfügbar ist. Und diese Fremdheit ist ja auch die Möglichkeit, dem Menschen es zu erlauben und ihm auch darin zu begleiten, dass er sich verwandelt, dass er nicht der Gleiche ist und dass wir ihn nicht zu einem Bildnis gemacht haben.
Ihr Roman, kommen wir nun darauf zu sprechen, erzählt eine Liebesgeschichte oder besser gesagt zwei Liebesgeschichten. Eine davon endet tödlich und beruht auf einem wahren Fall. Bekannt wurde der Fall unter der Überschrift Der Kannibale von Rottenburg. Im gegenseitigen Einvernehmen hat Armin Meiwes damals einen Mann getötet und ihn teilweise aufgegessen. Ein für viele Menschen, so wird es immer bezeichnet, verstörender Kriminalfall. Und doch sagt er viel über uns und unsere originäre Verfasstheit aus. Warum?
Ich glaube, wenn man schreibt, dann ist vielleicht die erste Erfahrung, die erste poetische Erfahrung die, dass es nur Sprache ist, die uns zerreißt, dass es nur Sprache ist, die uns trifft und dass es nur Sprache ist, die uns bewegen kann auf eine Art und Weise, wie uns keine Hand und kein Mund bewegen kann. Und in diesem Fall, in dieser Tat, an diesem Tag, glaube ich, zeigt sich etwas, nämlich die Wirklichkeit, unsere Redewendungen, wenn wir, so wie Sie es gesagt haben, unsere Liebe ausdrücken, unseren Hunger formulieren, dann sprechen wir in kannibalischen Redewendungen. Und das, was Armin Meiwes und das, was Bernd Brandes getan haben, ist eigentlich nichts anderes als die Redewendungen zu realisieren, zu materialisieren, ihnen nachzugehen bis an den Punkt, an dem sie wirklich geworden sind und sich verkörpert haben.
Aber Sprache ist für uns immer nur Sprache, wenn wir das alle machen würden, wenn wir die Redewendung wörtlich nehmen würden, dann würde unser Leben schnell zu Ende sein.
Wissen Sie, dieses Buch ist kein Plädoyer für Kannibalismus, aber ich glaube, dass sich darin ein Erkenntnisinteresse zeigt, nämlich noch einmal uns zu vergegenwärtigen, was dieser Abstand eigentlich bedeutet. Dieser Roman ist sehr stark geprägt von zwei AutorInnen, einmal von Edmond Jabez, dem jüdischen Schriftsteller, und dann von Simone Weil, der französischen Philosophin, Marxistin, aber auch Mystikerin jüdischer Herkunft, die eigentlich sich sehr deutlich zum Katholizismus bekennt. Und Simone Weil sagt in ihrem Buch Schwerkraft und Gnade, dass wir diesen Abstand lieben müssen. Wenn wir einen Menschen lieben, lieben wir diesen Abstand, der zwischen uns liegt. Und ich glaube, dieser Roman ist auch das, eine Vermessung dieses Abstandes. Und zwar nicht nur in der Horizontalität zwischen diesem Körper und einem anderen Körper, sondern auch in die Vertikalität zwischen mir und Gott.
Da erinnert auch vieles an große, berühmte Mystiker aus vergangenen Jahrhunderten, die Jesus ganz nah zu sein versuchten. Das sind ja fast erotisch zu lesende Texte, wenn sie wirklich sich Jesus nähern, seinem Leib nähern. Sie zitieren in ihrem Roman aus den Chatprotokollen der beiden Männer. Meiwes schreibt da, ich habe die Worte Jesus beim Abendmahl gesprochen. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wurde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Im Christentum ist das ein Kernsatz des Glaubens, die Wandlungsworte. Welche Realität spiegeln denn diese Worte?
Ich glaube, das gilt nicht nur, wenn wir einen Menschen lieben, sondern auch für das Lesen. Annie Ernaux, die französische Schriftstellerin, beschreibt diese Situation in ihrem Roman Die Scham, in dem sie davon erzählt, nicht nur von ihrer Herkunft aus dem Arbeiterinnenmilieu, sondern auch aus einer katholischen Schule. Und sie sagt, wenn sie ein Buch schreibt, dann tut sie nichts anderes, außer zu sagen, dies ist mein Leib, nehmt und lest. Und so offenbaren wir uns, so geben wir uns immer einem anderen Menschen hin. Und die Liebe, die Sie vorhin beschrieben haben, die mit der mystischen Erfahrung zusammenhängt, ist ja auch eingeschrieben in unseren Lesakt selbst. Wir öffnen ein Buch ganz alleine. Meistens ist das Licht gedimmt. Wir sind alleine mit diesem Buch. Wir berühren die Seite wie eine Haut mit unseren Augen, mit unseren verschwitzten Händen. Wir folgen jedem Buchstaben. Wir erlauben es, den Buchstaben in uns Platz zu finden, in uns Heimstätte zu haben, und wir können ein Buch zu Ende gelesen haben und nichts dabei verstanden.
Und meistens machen wir es dann doch so, dass wir das Buch schließen und zur Seite legen. Wenn man Ihr Buch liest, das rührt ja so tief an das menschliche Sein, dann fällt es einem vielleicht auch schwer, das zu schließen und zur Seite zu legen?
Das kann ich nicht beurteilen. Wissen Sie, ich habe jetzt 3 Monate nach der Veröffentlichung sehr oft gehört, dass es sich hierbei um ein sehr brutales Buch handelt. Ich kann das selbst nicht einschätzen, vielleicht weil ich einen anderen moralischen Kompass habe, vielleicht auch weil ich moralisch in einer Art auch korrumpiert bin. Aber ich denke, auch in diesem Weiterlesen, und ein Buch liest sich ja weiter in uns selbst, auch wenn wir es beendet haben, zeigt sich auch die Wahrheit eigentlich der Auferstehung, dass die Sprache eines anderen, die aus dem innersten und aus der dunkelsten Nacht eines Menschen vielleicht kam, dass sie weiterlebt in einem anderen Körper. Und so, glaube ich, ist es auch mit diesem Buch vielleicht. Aber ich wollte immer ein Buch schreiben, das LeserInnen vom Schlaf abhält, das LeserInnen nicht so einfach beiseite legen können, dass man nicht lesen kann eine halbe Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, sondern das einen verfolgt bis in den letzten Winkeln des Körpers hinein, weil dort das auch wahr geworden ist, nämlich dass das Wort Fleisch wird.
Das ist der Beginn des Johannesevangeliums, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und das spiegelt sich dann auch in Ihrem Buch. Ich möchte nochmal auf die Einsamkeit zu sprechen kommen. Der Abstand, das ist ein großes Thema, und die größte Sehnsucht nach Nähe, die Liebe. Wir bleiben aber allein, weil wir uns den anderen eben nicht einverleiben können. Ist das die Tragik des Seins, die unsere Einsamkeit spiegelt?
Ich glaube, dass darin sich eine bestimmte Vorstellung von Liebe, eine bestimmte Vorstellung von Nähe zeigt, in der wir aufgewachsen sind, die ihre ideengeschichtliche Berechtigung hat, aber deshalb nicht unbedingt wahr ist. Und wenn ich über Liebe spreche, dann plädiere ich ja, genau wie Simone Weil das auch tut, für den Abstand oder auch für die Fremdheit in uns. Und da ist für mich das Bilderverbot eine poetologische Maxime. Wir dürfen uns von keinem Menschen ein Bildnis machen. Wir müssen den Menschen in seiner unendlichen Vielfalt und in seinen unendlichen Entfaltungsmöglichkeiten sehen. Aber leider sind wir nur bereit, das zu tun bei den Menschen, den wir lieben. Nicht bei den Menschen, die wir nicht lieben. Und darin zeigt sich eben auch eine bestimmte, nicht nur Ästhetik, sondern eine bestimmte Ethik auch. Es gibt diesen einen Satz von Franz Kafka, den er geschrieben hat an seinen Freund Oscar Pollock 1908. Und darin sagt Kafka, wenn du vor mir stehst, was wüsste ich von deinem Schmerz? Und was wüsstest du von meinen? Wenn ich mich vor dir niederwerfen würde, erzählen und weinen, was wüsstest du mehr von mir als von dem Eingang zur Hölle, von dem dir jemand erzählt hatte, dass dieser Eingang heiß und fürchterlich sei. Deshalb müssen wir Menschen voreinander so nachdenklich, so ehrfürchtig und so liebend stehen wie vor dem Eingang zur Hölle. Und das ist für mich auch eine poetische Maxime, das heißt ein Bereich, in dem sich Ethik und Ästhetik schneiden und in dem sich vielleicht eine andere Vorstellung von Liebe, Nähe und Begehren und Hunger zeigen kann.
Und diese andere Vorstellung von Liebe, Nähe und Begehren spiegelt die auch unser Getrenntsein von Gott, unsere Einsamkeit, die zugleich der Motor unseres Menschseins ist?
Ich weiß nicht, ob das der Motor unseres Menschseins ist, weil das ja für Menschen gilt, die diese Abwesenheit empfinden. Und die Abwesenheit Gottes können wir ja nur in uns empfinden, wenn Gott anwesend ist. Und nicht anwesend war, sondern wenn er immer noch anwesend ist, so empfinden wir sein Fehlen und diese Leere. Und ja, Caroline Emke hat vorgeschlagen, ob nicht der erste Satz in diesem Roman, der erste Satz heißt, das ist eine Liebesgeschichte, nicht auch heißen könnte, das ist eine Glaubensgeschichte. Und beides ist für mich identisch, beides ist für mich wahr. Wenn ich über Liebe nachdenke, dann denke ich über den Glauben nach. Wenn ich über Glauben nachdenke, denke ich über Liebe nach. Und das hat nicht nur eine religiös-theologische Dimension, sondern man könnte auch sagen, eine ganz alltägliche. In diesem Moment spreche ich zu Ihnen und ich glaube daran, dass meine Worte Sie erreichen können. Und ich glaube daran, dass Sie zuhören. Und ich glaube daran, dass die Worte, die Sie sprechen, in mir weiterleben werden und dass die Worte, die ich einmal geschrieben habe, vielleicht noch in Ihnen sind.
Das auch, aber Sie haben auch gesagt, dieses Buch sei ein Gebet, diese Worte seien Gebet. Das heißt, das sind nicht nur Worte, die Sie zu mir sprechen, wenn ich dieses Buch lese, sondern die auch einen anderen Adressaten haben, nämlich Gott. Das kennzeichnet ja das Gebet aus, dass ich immer in Richtung Gott ausspreche.
Im 1. Korintherbrief 13 gibt es ja diese schöne Stelle, wo es heißt, von Angesicht zu Angesicht. Und das ist der Verlauf unserer Sprache der Kommunikation. Wir sprechen in dieser Horizontalität. Aber ein Gedicht sucht das oben, so wie das Gedicht das unten auch sucht. Und im Christentum, im Neuen Testament, haben wir diese seltsame Dialektik. In dem Moment, in dem das Wort Fleisch geworden ist, gibt es die Dialektik von der Erhöhung und der Erniedrigung. Dass Gott ein Mensch geworden ist und seinen Sohn geschickt hat, weil er diesen Sohn liebt und durch diesen Sohn auch uns liebt. Wenn ich sage, dieses Buch ist ein Gebet, dann meine ich damit, dass es einen bestimmten Grad von Intimität, Dignität und Pietät besitzt, der sich nicht in der Horizontalen artikulieren lässt, sondern der auf die Sakralität des Sprechens schlechthin, und die Bibel ist ja eine Poetik, auf diese Sakralität insistiert und diese Sakralität gegen sich wendet, um diese Öffnung herzustellen. Und in diese Offenheit kann ja nur Gott in uns schauen. Und nur Gott sieht diese ganze Anarchie in uns. Und nur Gott weist uns nicht zurück, wenn er diese Dunkelheit in uns erkennt.
Sie haben gesagt, wenn ich dieses Buch überlebe, gibt es keinen Grund mehr, Angst zu haben. Oder ich habe keinen Tag beim Schreiben dieses Buches erlebt, an dem ich mir nicht hätte das Leben nehmen können. Das sind erstmal ziemlich krasse Sätze. Warum hat dieses Buch Sie so tiefgehend erschüttert?
Ich glaube, ich habe 37 Jahre lang nur gelebt, um dieses Buch vorzubereiten, die Ankunft dieses Buches. Und ich glaube, ich wollte immer ein Buch schreiben, das mein ganzes Leben meint. Und damit meine ich nicht nur die Gegenwart, nicht nur die Vergangenheit, sondern jede mögliche Vergangenheit und jede mögliche Zukunft, die vielleicht nicht eintreffen wird. Vielleicht diese ästhetische Öffnung ist ja die Öffnung, die auch das Mystische sucht, die auch eine religiöse Öffnung sucht und in der wir uns abschaffen müssen, damit jemand anderes uns ausfüllt, damit jemand anderes in uns hineinkommen kann. Und ich glaube, ein Gebet ist nicht unterschieden von dem Zustand eigentlich einer bestimmten Besessenheit. Die Invokation, wir rufen jemanden hinein. Und so tun wir das ja, wenn wir ein Gebet beginnen. Wir wollen ausgefüllt sein, aber für dieses Ausgefülltsein müssen wir auch Raum schaffen für eine andere Stimme. Und der Prozess des literarischen Schreibens ist genau der, die Brüchigkeit zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten herzustellen, sodass Dinge passieren können, im doppelten Sinn. Nämlich einmal eine Grenze passieren, vom Unbewussten ins Bewusste, und dann auch passieren im Sinne von einem Ereignis. Und ich glaube nicht, dass Menschen eigentlich dafür gemacht sind, um das zu ertragen. Und auch vielleicht fällt mir deshalb es leicht, mich von diesem Buch jetzt nach der Veröffentlichung abzuwenden, weil kein Mensch eigentlich geschaffen ist, seinen Schmerz wirklich länger anzuschauen. Irgendwann müssen wir, um weiterleben zu können, weil wir weiterleben wollen, uns einem anderen Schmerz zuwenden und diesem tiefsten Schmerz den Rücken zukehren.
Ihr Buch hat bei mir sehr ambivalente Gefühle ausgelöst. Ich war fasziniert. Man kann dieses Buch lieben, man kann es aber auch hassen, weil es einem so fremd ist. Auch die Gedanken, die Sie äußern, die sind ja, vielleicht würden andere sagen, in einer Abwehrhaltung sehr pathetisch aufgeladen auch, sind mutige Gedanken. Vielleicht sind wir auch nur zu feige, die Sprache so zu benutzen, wie Sie sie benutzen.
Ich sehe das alles sehr pragmatisch. Wissen Sie, in Deutschland hat man aus historischen Gründen Angst vor Pathos, aber Pathos bedeutet im Altgriechischen nur Schmerz. Und ich glaube, die deutsche Gegenwartsliteratur ist eine Literatur der Verdrängung und der Verleugnung, des Verschweigens und des Vergessens. Und wenn es ein Mensch dann aber tut, so zu schreiben, dann gibt es die unterschiedlichen Formen, darauf zu reagieren. Und natürlich, man setzt sich aus und damit macht man sich auch auf eine Art lächerlich. Aber wissen Sie, in meinem Leben, und wenn man so aussieht, wie ich aussehe, und wenn man aus der Familie kommt, aus der ich komme, ich habe mich oft in meinem Leben verleugnet. Ich habe mich oft in meinem Leben verstellt und verändert und wollte jemand anderes sein. Und ich bin glücklich über die Möglichkeit, wenigstens in der Literatur zu mir und zu dem, was ich gesehen habe, zu dem, was ich empfunden habe, stehen zu können und darauf zu insistieren und zu sagen, ich habe das erlebt, das ist durch meinen Körper gegangen und das ist die einzige Sprache, in der ich das ausdrücken kann und die einzige Sprache, die angemessen ist und die einzige Sprache, die durch mich durchspricht.
Muss man dazu sagen, dass Sie 1984 aus Sri Lanka nach Deutschland gekommen sind. Ihre Eltern sind geflohen, mit Ihnen im Gepäck gewissermaßen, und dass diese Erfahrung natürlich prägt.
Die Erfahrung des Genozids, des Völkermordes an uns TamilInnen, die Erfahrung in Asylbewerberheimen aufzuwachsen, die Erfahrung des bittersten Hungers, der bittersten Armut, die Erfahrung der Verlassenheit, des Ausgesetztseins irgendwo in der bayerischen Provinz, all das spielt eine Rolle. Und ich glaube, die Einsamkeit meiner Kindheit, genauso wie die Ratlosigkeit, die Hilflosigkeit, aber auch die Verzweiflung meiner ersten Jahre, all das wird mich überleben. All das wird länger dauern und all das ist in meinem Körper, damit all diese Erfahrungen meinen Körper überschatten können. Es gibt in der deutschen Literatur diesen Status quo und diese ungeschriebene Regel des protokollarisch Nüchternen. Das mag für Deutsche gelten, aus ihrer Geschichte und aus ihrer Biografie. Aber ich komme von woanders her. Und das heißt, ich komme von überall her.
Und deswegen fällt es Ihnen auch leichter, so zu schreiben und diese Worte zu wählen, obwohl wir als Christen oder auch als katholische Christen ja jeden Sonntag beten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, oder das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das beten wir jeden Sonntag. Das sollte uns also sehr nah sein. Wie können wir denn diese Worte wiederbeleben? Weil viele empfinden das als Magie oder vielen ist das fremd geworden.
Wenn wir Dinge oft genug sagen, dann sagen wir sie nur noch, aber wir meinen sie kaum und wir verstehen sie noch seltener. Und ich glaube, dieses andere Verhältnis zur Sprache zu haben, das erlangen zu wollen, heißt ja auch, dass wir die Wörter ernst nehmen. Und wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, was für ein Wunder es ist, dass wir Sprache haben. Was für ein Wunder es ist, dass wir jetzt hier zueinander und miteinander reden können. Und wenn wir anfangen, und das ist vielleicht ein philosophischer Impuls, all das, was ist, nicht mehr selbstverständlich zu nehmen und vor diesen Dingen zu stehen mit der Überraschung und dem Staunen eines Kindes vielleicht, dass sie Dinge sieht wie zum ersten und zum letzten Mal. Das ist eigentlich für mich der Bereich der Literatur, dass wir eine Sprache, die wir jeden Tag in den Mund nehmen, so hören, als hätten wir sie noch nie gehört. Das heißt, wir hören sie zum ersten und zum letzten Mal. Und das ist für mich aber auch die biblische Sprache, die gerade deshalb immer in ihrer ganzen Deutlichkeit uns erscheint und dann manchmal sofort wieder verschwunden ist.
Sprache spielt für Sie eine enorme Rolle, auch in Ihrem religiösen Aufwachsen. Ihre Mutter ist Hinduistin, Ihr Vater ist bekehrt worden zum Zeugen Jehovas Glauben. Sie selbst tragen ein Kreuz. Und das erste Wort, was Sie haben schreiben gelernt, war nicht Ihr Name, sondern das Wort Gott. Was bedeutet Ihnen der Glaube an Gott jetzt vielleicht auch in Bedeutung im Leben oder auch im Alltag?
Ich kann das vielleicht nur an einem einfachen Beispiel erklären. Wenn ich in meiner Wohnung bin und ich mit meinen FreundInnen, mit den Menschen, die ich liebe, mit meinen Nächsten dort sitze, an diesem langen Tisch, der für mich auch eine Tafel ist, und ich mir vergegenwärtige, wie viele historische Ereignisse uns eigentlich vorausgegangen sind, damit wir hier jetzt zusammen in Berlin sitzen können. Wir kamen aus Sri Lanka, aus Indien, aus Vietnam, aus Kolumbien, aus Eritrea, aus Afghanistan, aus den verschiedensten Richtungen, aus allen Richtungen. Wie viele Völkermorde, wie viele Länder haben ihre Namen verloren und haben andere Namen erhalten. Eine Mauer ist gefallen. Städte sind zerstört worden und an anderen Stellen wieder aufgerichtet. Dann ist das für mich genau das, was es bei Jesaja heißt. Das ist für mich das Immanuel, Gott bei uns und Gott mit uns. Und dieses Glück und dieses Wunder im Angesicht der absoluten Barbarei unseres Lebens, wenn ich mir das vergegenwärtige, dann gibt es für mich eigentlich keine Alternative, außer religiös zu werden, außer zu wissen, dass wenn wir den Völkermord überlebt haben, dann war der Tod auch ein Engel, der uns den Weg gewiesen hat, aber ein Engel, der nur manchen den Weg gewiesen hat.
Und was sagen Sie den Menschen, die sagen, das ist Schicksal und Zufall gewesen, dass sie überlebt haben? Das ist etwas, wo wir mit unseren Geschichten oder Mythen diesem Zufall einen Sinn geben, weil wir eben reflexhaft handeln und allem einen Sinn geben möchten?
Das ist ja auch ein Sinn. Es ist nur nicht der Sinn einer Gesellschaft, die sich als säkular versteht und damit glaubt, sich über Menschen stellen zu können, die an Gott glauben. Die glaubt, mit einer wegwerfenden Geste jede Form von Religiosität deklassieren und stigmatisieren zu können. Wenn das Menschen sagen, dann sollen sie das sagen. Das berührt mich nicht, aber das ändert nichts daran, dass ich überzeugt bin, dass es diese andere Wirklichkeit gibt. Und diese andere Wirklichkeit, die Wirklichkeit meines Lebens auch ist, das habe ich erfahren, als ich diesen Roman geschrieben habe, dass die ästhetische Erfahrung die religiöse Erfahrung ist. Und auch deshalb habe ich mir, nachdem ich diesen Roman überlebt habe, auch den Namen Gottes auf meine Knöchel, auf meinen Händen tätowieren lassen. Einmal auf Althebräisch, Jod, He, Vav, He und einmal in lateinischen Buchstaben. Und das ist für mich auch ein Bekenntnis, zu sagen, durch diese Hände hat jemand anderes gesprochen. Ich stehe im tiefsten Dank, dass ich das einmal erlebt habe. Aber wissen Sie, ich will das nicht noch einmal erleben.
Was heißt das denn für Ihr Schreiben? Sie sind Autor, Sie sind Schriftsteller. Das ist Ihr zweites Buch, ein Buch, für das Sie alles gegeben haben. Wie geht es denn weiter?
Ich möchte nie wieder so schreiben und das kann ich auch nicht. Das werde ich auch nicht überleben. Deswegen sind es jetzt andere Formen, die ich suche. Jetzt arbeite ich an einem Gedichtband, 30 Gedichte, die von 1990 und 2020 erzählen, 30 Gedichte, die gewidmet und geschrieben sind über und für Menschen, die durch rassistische Gewalt in Deutschland gestorben sind. Dann würde ich gerne ein Buch über den Glauben schreiben und später auch ein theologisches Buch. Aber die Zukunft hält die unwahrscheinlichsten Dinge bereit. Und ich wollte auch nie Schriftsteller werden und ich bin das geworden, was ich mir nie habe vorstellen können zu werden. Und deshalb bin ich auch bereit, zu folgen und mich hinzugeben dem, was die Zeit für mich bereithält.
Wir sind in Köln. Suchen Sie auch den Dom, die Kathedrale manchmal auf? Sagt Ihnen das etwas, wenn Sie in den Dom gehen?
Immer wenn ich auf Lesereise bin und vor allem mit meinem ersten Roman war ich bis zum ersten Lockdown auf über 600 Lesungen weltweit, ist das für mich ein Ritual, mindestens eine Kirche aufzusuchen, wenn es geht, einen Gottesdienst zu besuchen. Diese Innerlichkeit, ja, diese Einkehr zu erleben, die für mich beides ist, wie gesagt, eine religiöse und eine ästhetische Erfahrung und die für mich aber auch eine Vergewisserung ist und gleichzeitig eine Lehre in Demut, dass das, was ich habe und dass das, was ich erlebe, nichts davon ist selbstverständlich, sondern all das kann, und so war das ja auch in der Geschichte von uns TamilInnen, uns genommen werden von einer Sekunde auf die andere. Und ich bin dankbar, unter diesem Schutz und in diesem Winkel stehen zu dürfen.
Vielen Dank, Senchuran Varataraja. Rot und in Klammern Hunger, so heißt sein Roman, ein Roman über die Liebe, eine Liebesgeschichte, die bis zum Äußersten geht, die von unserer Sehnsucht erzählt, den geliebten Menschen uns einverleiben zu wollen, eine Sehnsucht, die uns unsere originäre Einsamkeit auch gewahr werden lässt. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Der Roman von Senchuran Varataraja ist auch ein Roman über die Poesie des Christentums. Eine Meditation über die Worte der Wandlung, eine Liebeserklärung an die unverwirklichte Fülle aller Dinge. Das Buch Rot, Hunger ist im S. Fischer Verlag erschienen. Es hat 120 Seiten, kostet 23 Euro. Vielen Dank.
Vielen Dank.